Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Für mich war es so krass zu erfahren, dass Verhütung für den Mann, wenn man so möchte, bereits existiert und angewendet wird. Und zwar nicht nur hinter den verschlossenen Türen irgendwelcher Forschungslabore nach dem Motto, es ist viel möglich, aber da ist noch nichts auf dem Markt, sondern tatsächlich real quasi unter den Hosen von echten Männern. Und es wird auch schon angewendet zur alleinigen Verhütung unter Paaren. Und es sind immer mehr Leute.
Das ist die Autorin und Journalistin Franka Frey, die vor ein paar Jahren einen ziemlichen Erhellungsmoment beim Thema Verhütung hatte. Franka, die hat da gerade über thermische Verhütung gesprochen. Das ist eine Verhütungsmethode, die kann von Cis-Männern bzw. Menschen mit Spermien angewendet werden. Und thermische Verhütung, der Name sagt schon so ein bisschen, da geht es um Temperatur. Und zwar um die Temperatur der Hoden. Die liegen üblicherweise außerhalb des Körpers im Hodensack, weil für die Spermienproduktion braucht man eine Temperatur, die so ein bisschen niedriger ist als die im Körper drin. Und wenn jetzt aber die Temperatur der Hoden systematisch und über eine längere Zeit um mindestens 2 Grad Celsius erhöht wird, dann stoppt die Spermienproduktion, weil es ist den Spermien zu warm. Und genau dieser Effekt, eine temporäre Unfruchtbarkeit, der ist dann zu Verhütungszwecken nutzbar. Und dieser Temperaturanstieg, der da quasi herbeigeführt wird, der kann entweder durch externe Quellen passieren, zum Beispiel heiße Bäder, also man macht dann wirklich so ein Hodenbad. Das geht aber auch mit körpereigener Wärme, zum Beispiel mit speziellen Unterhosen oder auch mit einem Silikonring. Dieser Ring, der sorgt dafür, dass die Hoden nahe am oder im Körper drin bleiben. Also man zieht den Penis und den Hodensack durch den Ring und hat dann den Ring nahe am Körper, also an der Peniswurzel im Prinzip. Und die Hoden selbst, die verbleiben aber im Körper. Man schiebt die dann so leicht in den Leistenkanal rein. Ja, und wenn man diesen Ring dann mindestens 15 Stunden am Tag trägt, dann sorgt es eben für den entsprechenden Temperaturanstieg, mit dem dann die Spermienproduktion aussetzt. Silikonring um den Penis, ne? Hoden in den Körper reinschieben. Das klingt auf den ersten Blick nachvollziehbarerweise vielleicht auch ziemlich unbequem oder sogar schmerzhaft, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Das sagen zumindest Yannick und Felix. Die benutzen den Silikonring, der auch als Androswitch bekannt ist, schon länger.
Natürlich ist es ungewohnt, an dieser Körperstelle etwas zu tragen, was man halt nicht gewohnt ist. Ich vergleiche das aber immer mit einer Armbanduhr. Das ist auch ungewohnt, erstmal eine Armbanduhr zu tragen, aber schon nach ein paar Tagen ist das überhaupt kein Ding. Und ich hatte nie irgendwelche Schmerzen und das wäre auch verkehrt. Also wenn Schmerzen auftreten, dann sollte man dringend irgendwie was anderes machen. Vielleicht ist der Ring zu groß oder sonst irgendetwas stimmt nicht.
Es war ziemlich einfach. Ein bisschen wie wenn man eine neue Brille trägt oder so. Ich habe einige Zeit gebraucht, um die richtige Größe zu finden. Man merkt, was die ersten Tage, dann vergisst man darüber und life goes on. Nach mehr als 2 Jahren fühlt es sich komisch für mich, das Androswitch stattdessen nicht zu tragen.
Diese Silikonringe, die dürfen tatsächlich übrigens aktuell nicht als Verhütungsmittel offiziell verkauft werden, weil die sind dafür nicht medizinisch zugelassen. Aber es gibt trotzdem schon einige Cis-Männer, die damit verhüten. Und um das große Thema Verhütung geht's auch in Franka Freys neuem Buch. Das heißt Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, für das Buch habe ich selber einen Blurb geschrieben. Also das ist so ein Satz, der hinten auf dem Buch draufsteht. Da ist kein Geld geflossen oder irgendwie sowas. Ich wollte es nur einmal sagen, damit sich niemand wundert. In diesem Buch, da geht es auf jeden Fall unter anderem um die Geschichte der Verhütung. Es geht um Fragen wie feministisch ist eigentlich die Pille für die Frau? Und es geht auch um die ganze Industrie, die hinter Verhütungsmitteln steckt. Und was thermische Verhütung angeht, ist das tatsächlich im Moment eher noch ja so eine aktivistische Szene. Also das sind Menschen, die wollen damit nicht die große Kohle machen, hat Franka mir erzählt. Die große Kohle, die bräuchte man aber eigentlich, um das Thema mal ein bisschen anzuschieben, sagt sie.
Das Problem liegt in der Struktur, wenn man so möchte, dass die ganze Verhütungsindustrie eben eine Industrie ist. Also eigentlich könnte man sagen, Verhütung ist ein Menschenrecht und es steht allen Menschen auf der Welt zu, gleichermaßen Mittel zur Verhütung zur Verfügung stehen zu haben und auch Wissen zu diesen Mitteln und das unabhängig vom Geschlecht und auch vom Wohnort. Und auch das spielt eine große Rolle leider, wer welche Mittel bekommt zur Verhütung. Aber Verhütung ist ein Menschenrecht und dennoch wird die Art, wie wir verhüten, daran gelenkt und gemessen, was für eine Industrie profitabel ist. Und wir sehen das an Zahlen, gerade Medikamente zur Verhütung, also klassisch die Pille, sind ein sehr lukratives Geschäft. Das ist ein wachsender Markt und auch Hormone sind ein wachsender Markt. Während Medizinprodukte, solche Dinge wie Implantate, lang nicht so lukrativ sind und nicht so schnell wirtschaftlichen Gewinn erzielen.
Und ich meine, so ein Silikonring, den man mehrere Jahre benutzen kann, der ist dann natürlich...
Ja, nicht so lukrativ. Genau so ist das. Also das ist auch so ein bisschen das Problem daran. Das ist ein super unspektakuläres Produkt. Das ist keine Medizin, die man jeden Tag kaufen muss, teuer. Das hält super lange und dahinter steckt nichts komplizierteres als Körperwärme. Es ist eigentlich ein körperlicher Mechanismus. Solche Dinge lassen sich relativ schwer ja vermarkten, verkaufen. Damit kann man schlecht Geld machen. Und dann wird es auch noch als unanwenderfreundlich betrachtet. Also die Pharmaindustrie sagt generell, Verhütung, das wollen Männer nicht und das ist zu aufwendig. Zahlen ergeben da was ganz anderes. Ne? Die Bereitschaft ist da und so. Ich glaube, damit wird sich auch so ein bisschen rausgeredet, dass man einfach sagt, nö, das ergibt für uns keinen wirtschaftlichen Sinn, also gemessen an diesen ganzen ja, Ideen davon, was Profit und was Gewinn bringt. Und dann sind die Studien ja auch immer noch sehr teuer und aufwendig. Und deswegen wird es auch so bleiben. Also der Markt wird es nicht von alleine regeln.
Genau, und diese Studien müsste man ja auch erstmal machen, um das als Verhütungsmittel zuzulassen, weil ja, glaube ich, im Moment noch nicht klar ist, wie das mit dem Krebsrisiko ist, wenn man das länger als 4 Jahre benutzt und sowas, ne?
Genau, also es gibt ein paar Studien, die sind aber relativ klein. Also es gibt mindestens 13 Studien zur wärmebasierten Verhütung seit den 70ern und 80ern. Und es waren ein paar hundert Probanden, die da mitgemacht haben. Und da hat sich bislang kein großes Risiko gezeigt. Also es wurde vor allem getestet, ist das reversibel? Also bilden sich die Spermien irgendwann wieder zurück? Mhm. Und das war bei allen der Fall. Und das andere ist das mit dem Hodenkrebs. Also das ist auch bei vielen UrologInnen, mit denen ich mich über das Thema unterhalte, die sagen als allererstes, oh, da klingeln die Alarmglocken, weil das wird häufig mit dem Hodenhochstand in Verbindung gebracht. Mhm. Aber es könnte einen Unterschied machen, also Hodenhochstand ist dieses Phänomen, das haben oft auch Jungs noch, also in Entwicklungsstadien, wo die Hoden im Körper sind, im Leistenkanal und nicht von selber herunterwandern in den Hodensack. Und das wird operativ behoben, weil es mit einem höheren Krebsrisiko in Verbindung steht. Allerdings könnte es einen Unterschied machen, ob das von vornherein bei Jungs noch in einer Entwicklungsphase der Fall ist oder ob erwachsene Männer, bei denen alles schon fertig entwickelt ist, die Hoden selbstbestimmt und auch nur ein paar Stunden am Tag oben tragen. Und es wurde mir auch gesagt, man schiebt die Hoden auch nicht ganz so weit nach oben. Also das könnte einfach auch was anderes sein. Muss noch weiter beforscht werden. Und natürlich, um das sicherer zu machen, fehlen da noch mehr Studien. Aber es ist nicht so, als gäbe es da gar nichts. Ich sage immer auch so, bei dieser Körperwärme, bei dem Mechanismus, der kann für viele funktionieren. Aber es ist bestimmt auch nicht die perfekte Lösung für alle. Aber es ist eben ausbaufähiger Ansatz.
Und man muss ja auch sagen, es muss ja jetzt auch nicht jedes Verhütungsmittel für jede Person sein, ne? Also irgendwie Pille, Spirale, Diaphragma, alles Mögliche, ist ja auch nicht für jede und jeden geeignet einfach.
Genau, es geht um eine möglichst breite Palette an Mitteln, die dazu führen sollen, dass möglichst das passende Mittel gefunden wird und zwar entsprechend der passenden Lebensphase. Es ist ja bei Pille, Spirale und den ganzen bestehenden Mitteln auch nicht anders. Also es kann sein, dass mal die Pille besser zu deiner Lebensphase passt und dann passt besser die Spirale und dann passt besser mal gar nichts. Und ich glaube, dass auch Cis-Männer, spermienproduzierende Menschen ein Recht darauf haben, auch zu entscheiden, ob sie selbst verhüten wollen oder nicht. Also so ähnlich wie es Männern auch ein Menschenrecht ist, mehr Verantwortung, auch Kontrolle übernehmen zu dürfen bei ihrer Zeugungsfähigkeit. Also ich meine, das ist ja auch etwas, da haben auch Männer Nutzen von und sie tragen auch die Konsequenzen einer ungewollten Schwangerschaft, wenn nicht weniger biologisch, aber auch sozial und finanziell, und es ist auch wichtig, das sichtbar zu machen. Aber ich glaube, dass auch Menschen mit Uterus, gebärfähige, heterosexuell aktive Cis-Frauen das Recht haben zu sagen, ich möchte jetzt mal gar nicht verhüten am eigenen Körper, ohne ständig Angst haben zu müssen, Kondom reißt und die Pille danach, weil es ja auch immer heißt, ach, Kondome sind doch super, aber ganz viele nehmen entweder zusätzlich sowieso schon die Pille oder super oft dann die Pille danach, ja, great. Also das Problem bleibt das gleiche und auch, also es hängen da einfach sehr, sehr viele Negativkonsequenzen dran, die an der Person mit Uterus hängen bleiben, und ich glaube, dass da viel getan werden kann und auch Menschen mit Uterus das Recht haben sollten zu sagen, ich möchte mich gerne auf meinen Partner verlassen.
Am Ende geht es dann natürlich auch um Selbstbestimmung, ne? Um die Möglichkeit, frei zu entscheiden, wie will ich eigentlich verhüten. Und für Felix, der schon länger thermisch verhütet, hat das Ganze auch eine gesellschaftliche Dimension.
Es ist eine politische und kulturelle Entscheidung. Jeder soll für sich selbst verantwortlich sein, und das gilt auch für Verhütung, ganz einfach.
Was erwärmte Hoden mit der Angst vor dem Verlust von Männlichkeit zu tun haben. Darüber haben wir auch noch gesprochen. Das hört ihr später. Erstmal gibt's jetzt aber einen Blick nach Frankreich. Da ist thermische Verhütung schon ein bisschen ein größeres Thema. Damit beschäftigt sich auch die Fotografin und Filmemacherin Katrin Ahäuser in ihrer Arbeit. Sie hat unter anderem VerhütungsaktivistInnen getroffen und sie hat mir erklärt, wie sie selbst die Situation in Frankreich bezüglich thermischer Verhütung wahrnimmt.
In Frankreich gibt es auf jeden Fall viele Gruppen, ob das jetzt lose Strukturen sind oder Gruppen, die schon seit Jahrzehnten bestehen, und nicht nur aktivistische Gruppen, also Kollektive, sondern auch im Bereich der Forschung findet man immer wieder Studien, wo man dann von Andrologen liest, die aus Frankreich kommen. Also das hat quasi schon eine lange Tradition dort, die thermische Verhütung.
Und eine dieser Gruppen ist Slow Contraception. Was ist das so für eine Gruppe, für einen Verbund?
Slow Contraception ist ein loser Zusammenschluss von jungen Leuten, die ja mit verschiedenen Aktionen auf die Verhütung, die sie nutzen, also selbst nutzen, aufmerksam machen wollen. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr eine Protestaktion von Slow Contraception begleiten dürfen auf der Internationalen Konferenz für männliche Verhütung in Paris. Und die Gruppe ist dann mit einem Banner vor das Fachpublikum getreten, hat die Tagesordnung damit ein bisschen durcheinander gebracht. Und die Botschaft auf dem Banner lautete: gleichberechtigte Verhütung jetzt. Und die Mitglieder haben dann Flyer verteilt, und kurz danach ist dann auch die Petition gestartet. Es war also der nächste Schritt, der nach dieser Aktion folgte, die Online-Petition. Bisher haben da 18.000 Menschen unterschrieben. Und die Forderungen von Slow Contraception der Petition sind erstmal auf den Status quo aufmerksam zu machen und den damit verbundenen Missstand, den es gibt, weil Slow Contraception sagt, dass auch wenn die Zahl gering ist im Vergleich zu anderen Verhütungsmethoden, dass es doch mehrere 10.000 Personen sind, die Verhütung für den Mann nutzen in Frankreich. Und damit ist nicht das Kondom gemeint, sondern zum Beispiel Vasektomie, thermische Verhütung eben in Form von Ringen, dem Androswitch, der wurde laut Hersteller schon 20.000 Mal verkauft international. Und dann gibt es auch noch akkubetriebene Wärmeunterwäsche, die kommt auch aus Frankreich. Da gibt es einen Hersteller, der das produziert. Und in Frankreich wird auch vereinzelt hormonelle Verhütung für Männer angewendet.
Nimmst du das auch so wahr, dass Frankreich, was das Thema männliche Verhütung angeht, weiter ist als Deutschland?
Es hat auf jeden Fall, so sehe ich das, eine längere Tradition. Also es gibt verschiedene Kollektive, die schon seit den 70er, 80ern, glaube ich, versuchen aufzuklären. Und man findet auch auf YouTube schon Anleitungen, wie man Verhütungsunterwäsche selbst nähen kann. Und in Deutschland gibt es auch eine Gruppe, aber die hat sich jetzt erst vor ein paar Jahren gefunden. Kann natürlich sein, dass es Gruppen gibt oder lose Kollektive, von denen man nicht weiß, aber ja, wenn man mal Frankreich und thermische Verhütung googelt, da findet man viel, viel mehr Informationen bisher.
Hast du irgendeine Idee, woran das liegt, dass das in Frankreich irgendwie schon länger läuft und wir gefühlt in Deutschland jetzt erst so auf die Idee kommen?
Also ich habe keine konkrete Erklärung dafür, warum viele Menschen in Frankreich so engagiert sind. Ich denke, eine Gruppe hat mal angefangen und dann hat sich das ja so weiterentwickelt, einfach ein bisschen verselbstständigt. Und einer muss halt den Anfang machen und ich glaube, so hat man sich ja gegenseitig motiviert und engagiert, an diesem Thema einfach dran zu bleiben.
Kannst du dir generell so eine Bewegung, wie es sie in Frankreich gibt, auch in Deutschland vorstellen?
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Verhütungsbewegung auch in Deutschland wächst. Also ich bin in Kontakt mit dem emanzipatorischen Verhütungskollektiv in Leipzig seit ein paar Jahren. Und da ist es so, dass ich mir habe sagen lassen, dass die auch immer mehr Anfragen bekommen. Also die Nachfrage nimmt schon zu, weil in Deutschland gibt es von diesem Kollektiv auch eine Website und das Kollektiv macht Infoveranstaltungen auch in verschiedenen Städten und eben Aufklärungsarbeit. Einmal im Monat kann man dort auch vorbeischauen und sich die unterschiedlichen Verhütungsmittel anschauen und ausprobieren. Und auch dadurch, dass die Zurückhaltung in den Medien so ein bisschen abnimmt. Es wird auch einfach mehr über das Thema berichtet, zumindest in letzter Zeit. Und ja, das alles zusammen, da kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach mehr passiert in den nächsten Jahren.
Also, dass sich in Frankreich schon mehr Cis-Männer mit selbstbestimmter Verhütung beschäftigen, es liegt jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht daran, dass in Frankreich irgendwie ein anderer Geist herrscht oder sowas, auch wenn wir nachher noch über Revolution sprechen, sondern das liegt wahrscheinlich daran, dass es dort einfach schon ein bisschen bekannter ist. Das sagt die Fotografin und Filmemacherin Katrin Ahäuser. So, und über Männlichkeit müssen wir jetzt auch noch sprechen. Bei der thermischen Verhütung, auf die wir in dieser Episode ja einen Fokus legen, da entsteht eine temporäre Unfruchtbarkeit, habe ich ja eben schon erklärt. Das heißt, wenn man die Methode wieder aussetzt, dann produziert der Körper auch wieder Spermien. Und am Ejakulat selbst, da sieht man mit bloßem Auge tatsächlich überhaupt keinen Unterschied. Also man kann nicht erkennen, sind da Spermien drin oder nicht, wenn man sich einfach nur das Ejakulat anguckt. Weil tatsächlich Spermien üblicherweise nicht mal 1% des Gesamtvolumens einer Ejakulation ausmachen. Und um sicherzugehen, dass wirklich keine Spermien mehr produziert werden durch diese Wärme, die man bei der thermischen Verhütung anwendet, da muss man tatsächlich auch ein Spermiogramm machen. Diese temporäre Unfruchtbarkeit, die man ja nicht sieht, man hat ja auch ganz normal Ejakulationen, die ist für das Männlichkeitsgefühl aber durchaus ein Thema, sagt Yannick.
Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass für viele Männer da irgendwie ein Verlust mit Männlichkeit auch einhergeht, dass oft irgendwie so ein bisschen, nein, meine Hoden, das ist irgendwie, nee, da lieber nicht irgendwie. Don't touch my balls, höre ich irgendwie zumindest implizit oft, wenn ich über das Thema rede.
Jan Franka Frei sagt, dass Potenz oder sagen wir ein Potenzgefühl so eine große Rolle spielt, das liegt auch am gesellschaftlichen Bild von Männlichkeit.
Ich glaube schon, dass es so tief in der gerade westlichen Kulturgeschichte verankert ist, dass nur ein zeugungsfähiger Mann ein richtiger Mann ist. Das Bild, denken wir häufig, ist überwunden, spielt aber offenbar immer noch eine Rolle. Also es macht was mit Menschen, wenn sie auch erfahren, dass sie gar nicht fruchtbar sind. Und das ist auch unabhängig vom Geschlecht so. Es stellt sich nur die Frage, also dieser Doppelstandard, warum ist es bei Menschen mit Eizellen und Uterus so völlig normal und selbstverständlich, dass wir da die Reproduktionsfähigkeit einschränken, die Fruchtbarkeit einschränken. Und bei Menschen, die Spermien produzieren, ist das immer noch so ein Tabuthema und wird irgendwie ganz seltsam beäugt. So,
wenn wir jetzt einfach mal auf die puren Zahlen in Deutschland gucken, ne, dann muss man schon ganz klar sagen, Thermische Verhütung ist, sehr nett ausgedrückt, ein Nischenthema. Also die allermeisten Menschen in Deutschland, die verhüten laut dem Robert-Koch-Institut mit Pille oder Kondom. Also das ist so Platz 1 und 2. Und dann kommt die Kombination aus Pille und Kondom. Und nicht mal 4% der Menschen in Deutschland verhüten mit Spirale. Dabei ist die das vierthäufigste Verhütungsmittel, was angewendet wird. Und wie viele Menschen thermische Verhütung benutzen, das kann man im Moment gar nicht sagen, weil das gar nicht offiziell erfasst wird quasi. Die Studie vom Robert-Koch-Institut, die verlinke ich euch in den Shownotes. Aber Franka sagt, es tut sich was in Sachen Verhütung. In ihrem Buch, da schreibt sie sogar, Zitat, die kontrazeptive Revolution hat begonnen. Ich habe sie gefragt, was zeichnet denn eigentlich für dich diese Revolution aus?
Ich glaube, dass wir schon lange diesen Kampf kämpfen um reproduktive Selbstbestimmung. Also das geht schon über Jahrhunderte und auch hängt auch damit zusammen, dass gerade Menschen mit Uterus sehr lange eingeschränkt wurden und werden in der Entscheidung darüber, ob sie Kinder wollen oder nicht. Also das zeigt sich auch immer noch in sehr restriktiven Abtreibungsrechten, gegen die wir schon wirklich über 100 Jahre auf die Straße gehen und dieselben Slogans schreien. Das ist wirklich krass. Aber in Bezug auf Verhütung sehen wir da auch schon sehr lange Unzufriedenheit. Also das heißt ja auch oft so pillenmüde, das ist so ein neues Trendding, so gelangweilter Feministinnen, nischiges Bubble-Ding. Also früher wollten sie keine Kinder mehr bekommen, jetzt wollen sie keine Pille mehr nehmen, so nach dem Motto, wir haben ja auch wirklich neuartige Probleme. Dabei war schon, also als die Pille rauskam, sind schon die ersten Leute aufgestanden und haben gesagt, ey, was gebt ihr uns da eigentlich? Und damals gab es nicht mal Beipackzettel, was auch kaum bekannt ist, dass die Pille, die erste Pille überhaupt, an Frauen in Puerto Rico getestet wurde. Und da kam es zu unheimlich vielen Nebenwirkungen. Die Probandinnen wurden aber einfach nicht ernst genommen. Also es sollen sogar 3 Frauen bei diesen Studien gestorben sein. Um darauf zurückzukommen, ich glaube, dass die Kritik an der Pille schon sehr lange existiert, aber dass sie erst in den letzten Jahren zunehmend gehört wird. Und das ist eine Komponente dieser kontrazeptiven Revolution. Das andere, und das ist das Entscheidende, finde ich, ist aber auch, dass vor allem immer mehr Cis-Männer sich auch daran beteiligen. Denn du kannst ganz lange darüber sprechen, dass du müde bist, die Pille zu nehmen und dass du dir Alternativen wünschst. Am Ende, wenn dir keine Alternativen gegeben werden, kannst du auch nichts machen. Also Sexstreik ist auch keine Lösung. So.
Ich finde das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, weil wenn wir mal bei diesem Revolutionsbild bleiben, ne, zu einer Revolution gehört ja auch immer, dass so eine kritische Masse von Leuten erreicht wird. Und bei dem Thema zum Beispiel thermische Verhütung sehen wir die jetzt natürlich gerade noch nicht. Und da frage ich mich irgendwie, wie kriegt man denn die Leute, die gerade vielleicht noch skeptisch sind? Weil mein Gefühl sagt mir, dass man da jetzt weder weiterkommt, indem man irgendwie aggressiv auftritt und sagt, Sexstreik jetzt, weil ich glaube, das bringt vielleicht dann im Einzelfall was im Sinne von, ja, dann hat der Typ gerade dann vielleicht keinen Sex mit dir, es wird den aber bei der nächsten Frau auch wieder nicht mehr interessieren. Aber lieb bitten ist irgendwie auch schwierig, um bei dem Bild zu bleiben, so ein System umzustürzen.
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wie kommt der Ring oder auch andere Möglichkeiten, wie kommt die Verhütung an den Mann? Die Frage habe ich mir auch für mein Buch gestellt. Und das ist wirklich etwas, da kommen wir nicht drum herum. Das muss aus Einsicht passieren. Und man kann niemanden dazu drängen und zwingen und das sollte man auch nicht, denn Verhütung muss auch gewissenhaft und wirklich ja aus Einsicht angewendet werden. Und ich glaube, dass das nur passiert, wenn wir mehr über das Thema sprechen, wenn vor allem mehr Aufklärung geschaffen wird. Und das hat auch was damit zu tun, dass Bildungsangebote geschaffen werden, aber auch medizinische Strukturen, die das überhaupt möglich machen. Also wir kennen das ja. Ich kenne das so, ich war 14 und hatte meinen ersten Freund und es war klar, ich gehe jetzt zur Gyn und bekomme sofort die Pille. Und seitdem bin ich jedes Jahr mindestens einmal, aber meistens mehrfach bei der Gyn gewesen und habe 1000 Gespräche mit der Gyn geführt und weiß halt so, das ist meine Aufgabe und ich bekomme hier bestimmte Produkte. Und diese Infrastruktur gibt es gar nicht für meine Partner. Also selbst diejenigen, die sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte mal ein Spermiogramm machen oder so, die werden oft auch komisch angeguckt, wenn sie dann zum Urologen gehen oder so. Da sitzen dann meistens auch nur Patienten, ältere Herren mit Prostatabeschwerden. Und es ist gar nicht das gleiche Angebot gegeben. Also es gibt immer noch 3-mal mehr Gynäkologinnen als UrologInnen. Und UrologInnen sind ja auch längst nicht nur ÄrztInnen, die sich auf Männergesundheit fokussiert haben im reproduktiven Bereich.
Und es gibt ja einfach auch nicht diese Standarduntersuchungen, ne? Also so diese regelmäßige Sache, die kommt ja dann eben erst, wenn Prostata ein Thema ist und so.
Und diese Angebote müssen geschaffen werden. Und es muss auch unter UrologInnen mehr Bewusstsein für das Thema Verhütung her. Das ist ganz schlimm. Ich habe mich für mein Buch versucht, mit UrologInnen über thermische Verhütung zu unterhalten. Und die allermeisten, wirklich allermeisten, besonders in Deutschland, sind der Sache super skeptisch gegenüber eingestellt, weil sie auch im Medizinstudium nichts darüber erfahren. Das steht auch nicht in urologischen Fachbüchern drin. Da ist auch kein Wunder, dass viele erstmal davon abraten und sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Dabei gibt es sehr viel Potenzial. Und die Studien, die es gibt, die sind oft UrologInnen auch nicht bekannt. Die zeigen, dass das eigentlich etwas ist, was weiter erforscht werden müsste. Und das Problem ist halt daran auch, da sehen wir das so eine Sackgasse. Weil selbst wenn jetzt ein Mann kommt und sagt, ich möchte gern diesen Ring verwenden, jemanden, der ihn ärztlich dabei unterstützt, zu finden, ist die nächste Hürde. Und dann kostet es was, Spermiogramme zu machen. Das ist die nächste Hürde. Also es wird einfach auch nicht wirklich erleichtert für Männer, das zu machen. Und da müssen diese Strukturen geschaffen werden, die dazu motivieren, so ähnlich wie das mit der Elternzeit. Also da brauchen wir einfach mehr Möglichkeiten, die auch so einen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben können.
Was wäre denn deine kontrazeptive Utopie?
Dass jedem Menschen unabhängig vom Geschlecht und unabhängig von der eigenen Identität Mittel und Wissen zur Verhütung zur Verfügung stehen. Also, dass niemand mehr eingeschränkt wird oder gedrängt wird, bestimmte Mittel zu nutzen, auch aus Alternativlosigkeit. Also, ich nutze auch aus Alternativlosigkeit ein Mittel, von dem ich mir eigentlich längst wünschen würde, dass es bessere Mittel gäbe und auch, ja, auch die Möglichkeit umzusteigen und zu sagen, jetzt möchte ich mal kein Mittel nutzen.
Was Franka da am Ende beschrieben hat, ne, da sind wir ja auch wieder beim Thema Selbstbestimmung, über das wir ja auch schon gesprochen haben. Und natürlich, Verhütung ist einerseits ein gesellschaftliches Thema. Am Ende, da bleibt es aber eine individuelle Entscheidung, welche Methode man für sich selber auswählt, sagt Janik.
Ich finde, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die jeder Mensch selber für sich beantworten sollte und natürlich auch mit einem Partner, Partnerin ausdiskutieren, aber in erster Linie ist es mal etwas, was man für sich alleine entscheiden sollte, weil es einfach auch eine sehr tragweite Entscheidung ist, ein Kind in die Welt zu setzen. Deshalb wünsche ich mir natürlich viel mehr Methoden, auch wenn ich mit der thermischen Methode sehr zufrieden bin.
In ihrem Buch, da schreibt Franka auch noch über weitere Methoden, mit denen in Sachen Verhütung für den Cis-Mann bzw. für Menschen mit Spermien experimentiert wird. Und wir hatten dazu tatsächlich auch schon mal bei Deutschlandfunk Nova berichtet. Es gibt Männer, die bearbeiten zum Beispiel ihre Hoden mit Strom. Den Beitrag, falls ihr da noch mal reinhören wollt, den verlinke ich euch in den Shownotes. Und Frankas neues Buch, das heißt Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Das ist im Goldmann Verlag erschienen, kostet 17 Euro. Und dieses gemeinsame Gespräch über Verhütung, also so die Frage, ne, wie wollen wir beide denn jetzt eigentlich langfristig zusammen verhüten, wenn wir regelmäßig Sex miteinander haben? Das kann schon auch so ein besonderer Moment sein in der Beziehung, ne, weil man sich ja auch so ein bisschen darauf committet, ey, wir haben jetzt wahrscheinlich längerfristig miteinander Sex und da sollten wir uns jetzt auch mal eine längerfristige Lösung überlegen. Warum ich da jetzt drauf komme? Weil es jetzt in unserem Liebestagebuch um einen anderen sehr wichtigen Moment in einer Beziehung geht. Nämlich den Moment, wo man überhaupt erstmal klärt, sag mal, sind wir eigentlich in einer Beziehung? Sind wir fest zusammen? Ist das was Exklusives? Was passiert hier eigentlich alles? Und was rauskommt, als Rieke diese Frage stellt und warum ihr die Antwort ein bisschen Angst gemacht hat, das hört er jetzt.
Ich treffe mich seit jetzt ein paar Monaten mit einem Typen. Ich würde ihn jetzt einfach mal Max nennen. Und ich wusste ganz lange nicht, ob wir jetzt eigentlich zusammen sind oder nicht. Es hat sich immer so angefühlt. Ich habe mich aber irgendwie nicht getraut zu fragen, ob wir jetzt zusammen sind oder nicht. und habe das dann immer ein paar Tage so hin und her geschoben und habe gedacht, jetzt mache ich's. Und dann habe ich mich nicht getraut und dann irgendwann lagen wir morgens im Bett und dann habe ich ihn einfach gefragt, sag mal, sind wir eigentlich zusammen? Er meinte einfach nur, was würdest du denn sagen, was das hier ist und was wir hier machen? Meinetwegen sind wir zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann sind wir jetzt zusammen. Und habe mich dann irgendwie voll gefreut und habe gedacht, das ist alles super und alles toll. Und habe dann auch meiner Mutter das erzählt und meiner Schwester. Also sie wussten schon, dass es ihn gibt, aber ich hatte immer gesagt, ja, ich weiß noch nicht ganz genau, ob wir zusammen sind oder nicht. Und dann hat sich für ein paar Wochen danach für mich aber irgendwie so ein komisches Gefühl eingeschlichen, dass ich mich so ein bisschen eingeengt gefühlt habe, obwohl das überhaupt nicht von ihm ausging, dass ich auf einmal eine Angst hatte, die ich gar nicht richtig greifen konnte, dass ich auch das Gefühl hatte, wenn wir uns treffen, ist es ein bisschen angespannter, beziehungsweise ich bin viel schneller gereizt und habe dann gemerkt, dass es halt eine Angst ist, die ich vielleicht von vorherigen Geschichten auf ihn jetzt projiziere, dass er eigentlich gar nichts macht oder mich einengt oder mich kritisiert, sondern dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt eine bestimmte Rolle einnehmen als seine Freundin und es muss jetzt so und so sein. Und wo er überhaupt nichts in die Richtung gesagt hat. Er hat nie gesagt, du musst jetzt das machen, ich habe diese Erwartung, sondern die habe ich wirklich an mich selber gestellt und habe dann überlegt, wie ich damit umgehe, weil ich auch nicht so ein großes Fass aufmachen wollte bei ihm. Von wegen so, ja, eigentlich habe ich ein bisschen Angst, in einer Beziehung zu sein, ich habe Angst, dass ich mich verstelle, ich habe Angst vor Erwartungen. Und habe dann ein paar Podcasts zum Thema Beziehungsunfähigkeit gehört oder Angst vor Beziehungen und habe mich dann dort auch in Emotionen wiederentdeckt. Einfach, dass ich so eine Angst habe, mich zu sehr anzupassen und dann mich aber selbst zu verlieren und dann das in das genaue Gegenteil umschlägt, wegen dass ich dann sage, so nicht und dann gehe ich. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt nicht hinbekomme oder wenn ich das jetzt aus diesem Grund, weil es meine Angst ist, irgendwie beende, dann werde ich nie eine Beziehung führen, weil dann einfach meine Angst zu groß ist. Und eigentlich gibt es keinen Grund, das zu beenden, weil wenn wir zusammen sind, finde ich es richtig schön und ich fühle mich gut und ich mag ihn total gerne. Und habe dann da auch mit meiner Mutter drüber geredet und sie war da auch total offen und frei und meinte auch, kannst ja auch dein Leben weiterführen. So, du musst nicht in sein Leben passen. So. Und das hat mir sehr geholfen und seitdem ich das erkannt habe, ist es richtig schön. Ich merke, manchmal kommt diese Angst immer noch hoch, aber dass eigentlich es keinen Grund gibt für diese Angst. Ja, seitdem kann ich mich da viel mehr drauf einlassen und empfinde es einfach als richtig schön.
Ja, wenn das nicht mal ein Plädoyer war, seinen Ängsten erstmal zuzuhören, ne? Erstmal zu überlegen, woher kommen die eigentlich? Was bedeuten die? Muss ich da überhaupt sofort drauf reagieren? Oder kann ich nicht vielleicht auch erstmal abwarten und gucken, wie sich das anfühlt? Wie entwickelt sich das vielleicht auch weiter? Wie es dann bei Rieke und Max, wie sie ihn nennt, weitergeht, das hört ihr dann auch hier im Liebestagebuch. Vielen Dank auch nochmal an Franka Frei und Katrin Ahäuser für die Infos und vielen Dank auch an Janik und Felix für die Erfahrungsberichte zu thermischer Verhütung. Bei all dem, was wir in dieser Episode besprochen haben, ne? Einmal der Vollständigkeit halber auch der Hinweis, ne? Falls ihr jetzt darüber nachdenkt, das mit der thermischen Verhütung mal selber auszuprobieren, informiert euch wirklich umfassend über das Thema. Wie gesagt, es wird praktiziert, aber diese Ringe zum Beispiel, die sind nicht offiziell als Verhütungsmittel bzw. als Medizinprodukt zugelassen. Aber dass man sich eben umfassend informieren sollte, das ist ja auch bei jeder anderen Verhütungsmethode hoffentlich der Fall. Für euch gilt wie immer, Fragen, Rückmeldungen und Themenwünsche, die schickt ihr an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van de Weyer. Ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.